Ein US-Präsident Biden, seine Umfragewerte sind im Keller. Es läuft also ziemlich gut für Donald Trump im Moment und sein Comeback wird ja allgemein erwartet. Wer da nicht ein junger, aufstrebender Republikaner aus seiner Nachbarschaft?
Florida is a free state. Florida is a law and order state. We will not allow law enforcement to be defunded. I've proposed an election integrity unit whose sole focus will be the enforcement of Florida's election laws.
Willkommen zu einer neuen Folge von Podcast Alles klar Amerika. Das ist Ron DeSantis, der Gouverneur von Florida, der zum Zustand von seinem Bundesstaat eine Rede gehalten hat. Und Ron DeSantis ist im Moment gerade in der Schlagzeile der USA. Und zwar nicht wegen etwas, was er gesagt hat, sondern wegen etwas, was er nicht gesagt hat. Nämlich, dass er 2024 nicht werde antreten, falls Donald Trump würde kandidieren. Und das ist natürlich eine Majestätsbeleidigung. Wer also ist der König von Florida, hat New York Times kürzlich gefragt. Und wer wird allenfalls König von den USA 2024 nach den nächsten Wahlen fürs Weiße Haus? Über all das rede ich jetzt mit dem Martin Kilian, unserem langjährigen USA-Korrespondent. Er ist zugeschaltet aus Charlottesville im US-Bundesstaat Virginia. Guten Tag, Martin.
Guten Tag, Christoph.
Was ist jetzt also los bei den Republikanern? Sitzt Donald Trump doch nicht so sicher im Sattel, wie wir immer gemeint haben?
Ja, eigentlich glaube ich schon, dass er relativ fest im Sattel sitzt. Aber es gibt natürlich schon Leute in der Partei, die klar sehen, dass Donald Trump auch Gepäck mitbringt, das nicht unbedingt gut ist für die Partei, dass er ein krasser Typ ist, dass man vielleicht doch auf jemand anders setzen sollte. Aber es gibt im Moment niemanden, der sich wirklich traut, als Alternative zu Trump zu präsentieren. Und schau dir nur das Schicksal der armen Liz Cheney an, Christoph, was mit der passiert ist, nachdem sie sich ganz quergestellt hat gegen Trump. Die ist natürlich völlig isoliert jetzt in der Partei und muss sogar fürchten, dass ihre Basis in Wyoming sie nicht mehr in den Kongress hineinlässt. Also es ist schon schwierig, sich gegen Trump zu behaupten, aber es gibt dort ein bisschen in der Partei eine Stimmung, dass man tatsächlich ein Wagnis eingeht, wenn Donald Trump wieder antritt, eben weil er so viel Gepäck mit sich bringt.
Und jetzt haben wir eben gesagt, der DeSantis ist bis jetzt nicht bereit gewesen, sich Donald Trump dem sie ihm zu unterwerfen, seinem Nachbar in Florida sozusagen. Wer ist der Ron DeSantis?
Ja, das ist ein sehr smarter Typ. Er ist 43 Jahre alt. Und natürlich war er vorher im Kongress und er zieht die richtigen Register, was die Partei angeht. Er gilt tatsächlich als Zukunftshoffnung der Republikaner. Aber die Frage ist eben, ob er 2024 Donald Trump nochmal den Vortritt lassen muss. Und das ist eben nicht sicher, ob er das will. Insgesamt ist DeSantis ein harter Konservativer, mindestens so konservativ wie Trump, aber viel weniger schillernd, er hat viel weniger Ballast, er ist viel besser verkäuflich als Trump, der doch schon meines Erachtens etwas abgegriffen und etwas abgenutzt ist. Also wenn man nach einer Zukunftshoffnung für die Republikanische Partei Ausschau hält, dann kommt man an Ron DeSantis nicht vorbei.
Gleichzeitig muss man sagen, der Donald Trump ist immer noch der ganz der Alte. Wir haben das gesehen kürzlich bei einem grossen Auftritt bei einer Rallye im Bundesstaat Arizona.
It's a great honor to be with you and I love Arizona. We had a tremendous victory in Arizona that was taken away. I just want to wish everybody a happy new year and we're going to have, I think, a great year. Last year we had a rigged election and the proof is all over the place. We have a lot of proof and they know it's proof. They always talk about the big lie. They're the big lie.
Also der Donald Trump, wenn man ihn kennen, der hat allen ein gutes neues Jahr gewünscht, aber nachher war eigentlich wieder das gleiche gesagt wie im Alten, nämlich, dass die Wahl gestohlen worden sei und dass es sich um eine grosse Lüge handelt. Widerspricht denn DeSantis in dieser wirklich zentralen Frage Donald Trump, wenn er dauernd seine Lüge wiederholt von dieser gestohlenen Wahl?
Leider nicht, er widerspricht ihm nicht. Im Gegenteil, DeSantis hat jetzt Aufsehen erregt, weil er in Florida eine neue Polizeidienststelle einrichten möchte mit über 50 Mitarbeitern, die sich nur darum kümmern sollen, ob bei Wahlen irgendwelche Betrügereien vorliegen. Christoph, wir wissen mittlerweile, dass der Anteil von Betrug an den Wahlen 2020 super gering war. Aber hier ist DeSantis und er bauscht das nochmal auf. Das ist eine sehr, sehr traurige Angelegenheit und zeigt mir, dass DeSantis nicht in der Lage ist, der Republikanischen Partei eine neue Richtung zu geben, die sie dringend bräuchte. Die Partei steht nicht mehr auf dem Boden der amerikanischen Demokratie, so wie sie im Moment ist. Und DeSantis spielt dieses Spiel von Trump mit, weil er genau weiß, dass die republikanische Basis nicht gewillt ist zu sagen, die Wahl 2020 war legit, die war okay, es gab keinen Betrug. Also DeSantis spielt genau dasselbe Spiel wie Donald Trump. Ich finde das sehr, sehr enttäuschend.
Also ist einfach eine jüngere Ausgabe vom alten Donald Trump.
Ja, und auch eine smartere. Er ist wesentlich smarter als Trump. Also dort, wo Trump wirklich unbeholfen und als Depp rüberkommt, ist DeSantis der sehr viel gewieftere Politiker. Und das macht ihn noch gefährlicher für die Demokraten, ist keine Frage.
Vor einem Jahr hat eigentlich noch niemand von dem Ron DeSantis geredet. Jetzt hat er sich einen Namen gemacht, und zwar vor allem mit seiner Kritik an der Pandemiepolitik von der Regierung Biden. Man hört auch da kurz rein, was er zu sagen hat.
The notion that we would be imposing any type of mandates or restrictions on people is insane. I cannot believe they're closing schools in these other states. I mean, have we learned nothing throughout this whole time? They're sacrificing these poor, and most of them are poor and low-income kids that are bearing the brunt of this, and they're doing that for no scientific reason. It's all politics, and it's just fundamentally wrong.
Also man hört ihn da, wenn er die Massnahmen, insbesondere die Schließung von Schulen, kritisiert aufgrund von der Pandemie. Jetzt muss man aber sagen, bei dieser Impfgeschichte gibt es einen wichtigen Unterschied zwischen dem Donald Trump und dem Ron DeSantis. Lange das, um zu einer ernsthaften Konkurrenz werden irgendwann?
Ja, vielleicht schon. Aber Christoph, ich meine, man muss hier mal sagen, also in diesem Ausschnitt, den du eben gerade gespielt hast von Ron DeSantis, sagt er ja, die Schulschließung in Florida, er ist ja dagegen. Das war alles nur Politik, das ist alles nur politisch. Aber hier ist Ron DeSantis, der gefragt wird, ob er geboostert worden ist und der Antwort ausweicht, weil er sich ausrechnet, dass ein Eingeständnis, dass er geboostert worden ist, vielleicht bei der Basis nicht so toll ankommt. Das muss man sich mal vorstellen. Trump auf der anderen Seite hat ja vor ein paar Monaten gesagt, dass er geimpft worden sei, geboostert worden sei und prompt ist er dann ausgebuht worden. Also hier ist Mr. DeSantis, der nicht mal den Mut hat zu sagen, nein, ich bin nicht geboostert worden oder ja, ich bin geboostert worden. Ich gehe mal davon aus, dass er geboostert worden ist. Aber er schmiert das ab, er windet sich, er gibt keine Antwort. Give me a break, Ron DeSantis.
Ja, und Donald Trump hat noch nachgelegt, hat nämlich die Politiker, die sich nicht boostern lassen, als feige bezeichnet.
I've taken it. I've had the booster. Many politicians, I watched a couple of politicians be interviewed, and one of the questions was, did you get the booster? Because they had the vaccine. And they're answering it like, in other words, the answer is yes, but they don't want to say it. Because they're gutless. You got to say it. Whether you had it or not, say it. Right. But the fact is that I think the vaccine has saved tens of millions of people throughout the world. Okay. I have had absolutely no side effects. I've had it like other people have had it, nothing special.
Gehört also Donald Trump, wenn er von der Impfung schwärmt und wenn die sehr wirksam sagt. Und eben die Politiker, die den Booster nicht nehmen, sagen gutless, feige. Er tut Ron DeSantis nicht wörtlich nennen, aber es ist relativ klar, dass er ihn da meint. Das bringt uns zu der Frage, ob der Ron DeSantis denn eigentlich überhaupt schon eine nationale Figur ist. Wie bekannt ist er außerhalb von Florida?
Er ist schon bekannt, Christoph. Aber nochmal zurück zu dem, was wir eben gehört haben. Also ich muss schon sagen, da bin ich ein Fan von Donald Trump. Dass er das einfach so sagt.
Dass er das da mal gehört.
Ja, dass er sagt, die Impfungen sind gut, die haben Millionen Menschenleben gerettet. Und man muss ja auch sagen, dass Trump erheblichen Anteil an der Entwicklung dieser Impfungen hatte. Er hat die Gelder bereitgestellt. Also ich finde das schon irgendwie toll, dass er das sagt.
Das ist bemerkenswert auf jeden Fall.
Ja, eben. Und dass eben dieser Ron DeSantis, dieser kleine Gouverneur aus Florida, nicht mal zugibt, dass er einen Boostershot erhalten hat. Also ich könnte mich endlos darüber aufregen. Aber die Frage, ist er eine nationale Figur? Ja, er ist eine nationale Figur, weil er in der Pandemie schon konsequent einen Eigenweg gegangen ist in Florida. Und das hat ihn natürlich berühmt gemacht. Und das hat ihn natürlich auch als Konkurrenten zu Trump aufgebaut. Wenn man sich nun mal anguckt, wie die beiden übereinander reden, es dringt da so manches nach außen und schon allein die Tatsache, dass die beiden sich nun Spinnefeind werden, ist für mich ein Anzeichen, dass Trump sehr genau weiß, dass DeSantis ungeheuer ambitionös ist und dass er vielleicht 2024 antritt gegen Trump, falls Trump das tun möchte.
Hätte er tatsächlich eine echte Chance, Trump die Kandidatur noch strittig zu machen?
Das ist die 100-Franken-Frage oder die 100-Dollar-Frage. Wir wissen es nicht. Wir wissen, dass alle anderen Bewerber, die sich Hoffnungen auf eine Präsidentschaftskandidatur machen, Trump bisher aus dem Weg gegangen sind. Also Tom Cotton, Josh Hawley, beide Senatoren, der eine aus Arkansas, der andere aus Missouri, die Gouverneurin von South Dakota, Kristi Noem, dann der afroamerikanische, republikanische Senator aus South Carolina, Tim Scott. Das sind alles Leute, die im Gespräch sind, aber die sich alle bedeckt halten und wohl nicht antreten würden, wenn Trump seine Kandidatur erklärt. Ron DeSantis andererseits hat sich bisher geweigert, Trump aus dem Weg zu gehen, und das hat tatsächlich zu interessanten Verwerfungen geführt. Es ist also bekannt geworden, dass hinter dem Rücken von DeSantis der Trump feste über ihn lästert. Er nennt ihn langweilig, ohne Charisma, einen Idioten, während Ron DeSantis vor Vertrauten gesagt hat, er sehe nicht ein, warum er jetzt schon den Weg für Trump freimachen soll. Also da gibt es jede Menge Konfliktpotenzial. Und wenn man sich die Lage anguckt, in der sich DeSantis befindet, ich würde auch nicht aufgeben. In noch 2,5 Jahre bis zur Wahl, und wer weiß, wie Donald Trump in 2,5 Jahren aussieht, jemand, der so lebt wie er, dauernd in Wutzuständen ist, nur 4 Stunden schläft, Übergewicht hat, Hamburger isst. Vielleicht gibt es ja auch mal ein Gesundheitsproblem und dann wäre Ron DeSantis natürlich zur Stelle. Jedenfalls, es ist ganz klar, DeSantis wird sich sehr genau überlegen, ob er Trump überhaupt aus dem Weg gehen möchte 2024.
Andererseits wäre auch denkbar, dass sich die am Schluss sogar zusammentun, oder? Dass beispielsweise DeSantis als Vizekandidat vom Trump wird antreten. Wir haben das Gleiche gesehen auf der anderen Seite mit dem Biden und der Kamala Harris, wo sich im Vorwahlkampf sehr hart angegriffen haben gegenseitig. Oder sind die beiden Egos, DeSantis und Trump, einfach zu gross, dass die könnten zusammen gut schieben?
Ja, was glaubst du denn? Also ich glaube schon...
Der Erfolg, der mögliche Erfolg macht das ja wohl denkbar, dass die am Schluss miteinander auf einem Ticket sind, würde ich sagen.
Wirklich? Also bei jedem anderen, wenn es nicht Trump wäre, würde ich sagen, ja, du hast einen guten Punkt hier. Aber Trump mit seinem Super-Ego, der sich jetzt monatelang über DeSantis ärgert und aufregt, ich kann mir das nicht vorstellen. Aber bitte, ich lasse mich gerne überraschen. Trump, DeSantis, 2024, okay.
Wir werden es sehen. Aber Fakt ist, dass wir jetzt schon die ganze Zeit in dem Podcast über einen abgewählten Präsident reden und einen allfälligen Kandidat für 2024. Dabei sind Demokraten an der Macht. Sie haben das Weiße Haus mit dem Joe Biden. Sie beherrschen eigentlich auch beide Kammern im Kongress. Und trotzdem geht es nicht vorwärts. Wieso ist der Fall? Wo liegt der Wurm bei den Demokraten, die eigentlich jetzt in Washington die Oberhand haben?
Naja, Christoph, du hast es ja vorhin schon angesprochen, die Partei ist zerstritten. Es gibt Meinungsverschiedenheiten zwischen dem moderaten und dem progressiven Flügel. Joe Biden hat sich leider nicht als die Führungsfigur erwiesen, die er hätte sein können. Also er weigert sich auch oder er will nicht Druck ausüben innerhalb der Partei jenseits von einer bestimmten Grenze. Und dazu kommt natürlich das Wiederaufflammen der Pandemie, die Inflation. Es gibt einige Probleme auch in der Außenpolitik. Wenn man sich die sinkenden Umfragewerte von Joe Biden anguckt, dann fing das an mit dem verrückten Abzug aus Afghanistan. Da hast du recht gehabt, Christoph. Ich habe nicht recht gehabt. Ich dachte damals, dass diese Geschichte in Afghanistan sich erledigen würde. Du hast gesagt, nein, das bleibt hängen, und du hast recht gehabt. Bisher jedenfalls ist es hängen geblieben. Und nun haben wir eine Situation, dass laut Gallup-Umfragen Joe Biden einen Beliebtheitswert von 33% hat. 33%, das ist, wenn ich das richtig sehe, tiefer als Donald Trump jemals gefallen ist. Das ist also schon bemerkenswert und hochgefährlich für die Partei.
Ja, und es bringt uns im Bereich von George W. Bush, so wo der Irakkrieg unpopulär geworden ist. Genau. Oder so in diesen Grössenordnungen bewegen wir uns jetzt da. Aber wenn die Umfragewerte so tief sind, es kann ja nicht nur der Abzug aus Afghanistan sein, der da völlig abverheilt ist. Wieso laufen die Leute, die Demokraten, dermaßen davon?
Naja, ich glaube, dass einige der Auswüchse von der Woke-Kultur eine Rolle spielen, obwohl also Progressive das verneinen und sagen, das sei nicht so. Was ganz, ganz gefährlich ist, sind zwei Entwicklungen für die Demokraten. Das eine ist, dass Frauen aus Suburbia, die bisher überwältigend demokratisch gewählt haben, nun plötzlich zu wackeln beginnen, siehe die verlorene Gouverneurswahl in Virginia. Und was noch schlimmer ist auf lange Zeit, dass Latinos der Partei den Rücken kehren. Wir haben das schon 2020 gesehen, als überraschend viele Latinos für Donald Trump gestimmt haben. Und jetzt ist es also so, dass man davon ausgehen kann, dass der Anteil der Latino-Wähler an der demokratischen Basis abbröckelt. Ich habe jetzt also hier auch einen Fall in meinem eigenen Leben gehabt. Ich habe einen sehr netten Helfer im Garten, Orlin Ortiz, ein Honduraner. Und der ist evangelikal, ist also ein evangelikaler Christ, der auch predigt in seiner Kirche, der auch missioniert unter anderen Latinos. Und Orlin ist ein ganz dufter Typ, aber er würde nie und nimmer demokratisch wählen. Davon bin ich überzeugt. Und das sind eben Leute, die den Demokraten fehlen werden. Der Anteil evangelikaler Latinos steigt. Und das ist eine große Gefahr. Hinzu kommen Latinos in Südflorida, die aus Kuba eingewandert sind, aus Venezuela. Und denen man nun sagt, ja, die Demokraten, die predigen Sozialismus, die dürft ihr nicht wählen und die wollen dann auch keine Demokraten wählen. Insgesamt eine ganz, ganz gefährliche Entwicklung für die demokratische Partei.
Also man sieht, du hast noch die guten alten Zeiten im Journalismus erlebt, sonst könntest du dir nicht einen Gärtner leisten, oder? Wo dir erzählt, wie es politisch zu und her geht in dem Amerika. Aber Spaß beiseite. Es geht ja nicht nur um die Latinos, oder? Bei den Demokraten, wir sehen es, und du hast es erwähnt, Brodlitz. Ist das überhaupt noch eine Partei? Kann man da noch von einer Partei reden?
Ja, ich darf dich an das berühmte Bonmot des amerikanischen Komikers Will Rogers erinnern. Der hat gesagt, ich gehöre keiner organisierten Partei an, ich bin Demokrat. Ja. Die Demokraten sind immer ein etwas lockerer Haufen gewesen als die Republikaner. Aber es stimmt schon, wenn man sich anguckt, wie nun im Kongress Initiativen verpuffen, weil die Partei sich nicht einigen kann. Das ist sehr, sehr bedenklich. Und ich glaube auch, dass der Eindruck, der nach außen entsteht hier, gerade bei Wählern in den Vorstädten, also in Suburbia und in Exurbia, verheerend ist und dass es der Partei bei den kommenden Wahlen großen Schaden zufügen kann. Ich kann mir im Moment vorstellen, Christoph, wenn das so weitergeht die nächsten 10 Monate, dass die Kongresswahlen im November dieses Jahres ganz, ganz, ganz schlimm werden für die Demokraten, dass die das Repräsentantenhaus verlieren werden und den Senat auch. Und dann ist natürlich für Joe Biden das Licht aus.
Aber vor einem Jahr oder geredet haben in dem Podcast über die Anfänge von Joe Biden mit den Plänen, hat man noch mit dem FDA im gleichen Atemzug genannt, mehr oder weniger, also Franklin Delano Roosevelt und dem Vater eigentlich vom New Deal. Jetzt wird Biden bereits mit dem Jimmy Carter verglichen. Das ist die Höchststrafe, was es geben in den USA, in der amerikanischen Politik. Andererseits kann es sehr schnell gehen in Amerika. Wir haben das auch beim Obama beispielsweise gesehen. Der hat auch sehr tiefe Werte gehabt und wo es um die Wiederwahl gegangen ist, hat er das relativ schnell wieder kehren können. Was müsste passieren, dass es mit den beiden wieder aufwärts geht?
Er müsste seine Agenda retten können. Er müsste weitere Programme auf den Weg bringen können, vor allen Dingen das Build Back Better. Er müsste ein bisschen Glück haben, was die Wirtschaft angeht, also dass die Lieferkettenprobleme sich beruhigen, dass die Inflation zurückgeht. Und er müsste darauf hoffen, dass außenpolitisch nichts Schlimmes passiert. Und das ist natürlich allein schon der letzte Punkt. Guckt man sich an, was derzeit um die Ukraine los ist, dann muss man sich fragen, ob das nicht ein weiteres Problem für Joe Biden wird. Ich glaube, dass es sehr, sehr schwierig werden wird, für diesen Präsidenten ein Comeback zu haben. Aber 2,5 Jahre sind eine lange Zeit in der Politik, alles Mögliche kann passieren. Trotzdem bleibe ich sehr pessimistisch, was die kommenden Wahlen im November angeht. Ich wäre total überrascht. Ich glaube, du wärst es auch, Christoph, wenn die Demokraten, wenn die Demokraten den Kongress behaupten könnten.
Wenn man es jetzt anschaut, oder? Und eben die Ukraine könnte zum Faktor werden. Ich finde, die Amerikaner sind dann nicht schlecht gestartet. Sie können die NATO eigentlich einigen in der Haltung gegenüber Russland. Aber wir sind dort natürlich noch lange nicht am Ende der Straße. Und je nachdem, was dort passiert, kann das natürlich zu einem weiteren Desaster werden, auch für die USA und natürlich insbesondere auch für Europa. Aber das ist ein anderes Thema, wo man sich auch irgendwann mal drauf kommt. Aber jetzt noch zurück zum Biden. Also er hat ja eigentlich sehr vielversprechende Vizepräsidentin. Also man hat zumindest gemeint, dass sie die Kronprinzessin, aber die hat auch gerade wirklich keinen guten Lauf. Die Medien berichten sehr kritisch über sie. Wird es 2024 allenfalls Konkurrenz geben aus dem eigenen Lager. Das wäre ja auch ein Novum fast, wenn ein Sitting President und noch Vizepräsidentin den nicht mehr würden oder nicht mehr könnten
antreten. Ja, ich kann mir das vorstellen, Christoph, dass Kamala Harris sehr starke Konkurrenz haben wird. Innerhalb der Partei wird über sie gemurrt. Und wie du eben auch sagtest, sie hat eine sehr durchwachsene Presse. Und ich denke, dass zumindest Verkehrsminister Pete Buttigieg sich überlegen wird, dass er antritt. Es gibt auch andere. Mein Geheimfavorit ist der Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, der gerade ein Recall überstanden hat politisch und der sehr gut dasteht im Moment, der auch pralle Kassen hat in Kalifornien und alles Mögliche damit anfangen möchte. Ich glaube nicht, dass Kamala Harris ohne Widerstand und ohne Konkurrenz die Kandidatur der Partei 2024 kriegen wird. Da wird noch einiges passieren und ich glaube, sie wird es sehr, sehr schwer haben.
Ja, und man kann ja immer noch, oder muss im jetzigen Zeitpunkt natürlich auch noch davon ausgehen, dass der Joe Biden nochmal antritt.
Ja, genau.
Alles andere wäre ja schon auch eine Überraschung. Lieber Martin, ganz herzlichen Dank. Wie immer interessant war. Grüße aber an deinen Gärtner, Herr Ortiz. Das war eine weitere Folge von «Alles klar, Amerika», dem Media-Podcast von den USA. Danke vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. In zwei Wochen begrüße ich hier den Fabian Fellmann. Der Alan Cassidy hat uns ja leider verloren. Jetzt werde ich in zwei Wochen mit dem Kollegen in Washington reden. Außerdem mache ich Sie gerne darauf aufmerksam, dass wir zurzeit gerade eine Umfrage machen bei Tamedia zu all den Podcasts, die da produziert werden. Da können Sie Ihre Meinung abgeben und die würde uns natürlich sehr interessieren. Sie finden den Link im Beschrieb vom Podcast. Nachlesen kann man den Podcast auf der Website vom Tagesanzeiger, der Baz, dem Bund, der Berner Zeitung und allen anderen Tamedia-Titel und natürlich auch überall dort, wo es Podcasts gibt. Am Mikrofon in Charlotte, Virginia, war der Martin Kilian, hier in Zürich, der Christoph Münger. Bis zum nächsten Mal. You'll hear us soon.